eine entgeltliche Einschaltung. Wenn ihr nach einem Podcast sucht, der sich für eine nachhaltigere, bessere und gerechtere Welt einsetzt, dann hört mal in What's Next rein. Dort interviewt Christa Kloiphofer-Krampel ziemlich spannende Leute, Psychologinnen, ein Founder vom Klimadashboard, Journalistinnen, innovative UnternehmerInnen und viele mehr. In der ersten Staffel geht es um 11 Ideen für eine nachhaltigere, bessere und gerechtere Welt. In der zweiten Staffel um 6 Wege, wie man die Gesellschaft gleichberechtigter machen kann. Der Podcast ist von Next Incubator, dem Nachhaltigkeits- und Innovationshub der Energie Steiermark. Jetzt reinhören in What's Next, überall wo es Podcasts gibt oder direkt auf next-incubator.com/podcast. Nochmal der Name What's Next. Hallo, mein Name ist Andreas Sator und das ist Sonne und Stahl. Klimakrise, Artensterben, die Probleme sind bekannt. Hier sind die Lösungen. Danke, liebe Verena, eine neue Freundin der Sonne. Sonnenstahl lebt ja von eurer Unterstützung. Supportet das Projekt bitte auf sonnenstahl.at/freunde. Folge 5 der dritten Staffel. Meine Lieben, wir haben schon jede Menge gelernt, ich zumindest. Was alles, das werde ich dann in der 6. und abschließenden Folge dieser Staffel über Gentechnik zusammenfassen. Bitte lasst mich wissen, wie es euch gefallen hat und was ich besser machen kann in der Zukunft. Aber bevor wir uns daran machen und bevor sie aus ist, gibt es heute noch ein richtig interessantes Gespräch mit einem international renommierten Wissenschaftler, und zwar mit Martin Keim. Er ist ein deutscher Agrarökonom und Direktor des Zentrums für Entwicklungsforschung an der Universität Bonn. Er beschäftigt sich vor allem damit, wie wir die Welternährung nachhaltig hinbekommen, und hat einige sehr einflussreiche Studien zu Gentechnik und ihren Wirkungen in angesehenen Journals publiziert. Also lange Rede, kurzer Sinn, er kennt sich da aus und heute liefert er uns eine ökonomische Einordnung dazu, was Gentechnik bringen kann. Er vergleicht es mit der Herstellung von Käse und Bier, wo ja auch Gentechnik eingesetzt wird, wo sich aber bisher kaum jemand daran stört. Er erzählt darüber, was Gentechnik mit der Landwirtschaft macht, wie sie aus Nachhaltigkeitssicht einzuschätzen ist. Und natürlich haben wir auch wieder darüber gesprochen, warum sich so viele Leute gegen eine eigentlich vielversprechende Technologie sträuben. Los geht's! Herr Keim, ich würde gerne mit einer Frage beginnen. Ich habe gerade mit einem Sozialwissenschaftler aus Österreich geredet, der mir so ein bisschen erklärt hat, diese sehr starke Antigentechnikbewegung, die es in Österreich gibt, woher die so kommt, aus welchen historischen Vorstellungen von einer reinen Natur, ist sehr interessant. Und der meinte dann, er findet das jetzt gar nicht so tragisch, dass es diese Bewegung gibt, weil der objektive Nutzen, der uns verloren geht, dadurch, dass es in Österreich keine Gentechnik gibt, der ist sehr klein. Würden Sie das teilen?
Naja, ich meine, zum einen muss man natürlich schauen, dass die Gentechnik, so wie sie existiert und so wie sie ja seit 25 Jahren gut in anderen Teilen der Welt genutzt wird, in der Form erstmal für Österreich und eine Reihe anderer europäischer Länder mit den bisher verfügbaren Pflanzen und Merkmalen keinen super großen Effekt haben würde. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass wir hier über Sojabohnen sprechen, dass wir über Mais sprechen, dass wir über Baumwolle sprechen und ein paar ganz wenige andere Kulturarten, und die jetzt in Österreich nicht so die super große Rolle spielen. Wenn man dann anschaut, welche Merkmale sind denn bisher verfügbar, dann sind es auch Merkmale, die jetzt nicht unbedingt für die österreichische oder die deutsche Landwirtschaft durchschlagende Erfolge hätten. Aber dann müssen wir uns natürlich fragen, warum ist es denn eigentlich so, dass wir bisher erst so wenig sehen an Merkmalen und Pflanzen? Und da müssen wir auch fragen, na, was heißt eigentlich ein durchschlagender Effekt? Ne? Und da kann ich gerne mehr zu erzählen. Ich weiß aber nicht, wie ausschweifend Sie das jetzt haben wollen. Also, okay. Naja, wenn man sich, also zuerst mal ist das, was wir bisher tatsächlich auf dem Acker anderswo sehen, begrenzt. Trotzdem hätte das schon Effekte. Und wir haben mal in einer Studie kürzlich aufgezeigt, dass auch das, was bisher schon anderswo verwendet wird, also zu deutlichen Ertragssteigerungen auch im europäischen Kontext führen könnte, in einer Größenordnung von rund 8 oder 10%. Und dass das ja auch bei uns nicht nur darum geht, produzieren wir mehr, sondern auch produzieren wir vielleicht umwelt- und klimafreundlicher und tragen wir mit dazu bei, dass die planetaren Grenzen nicht so deutlich überschritten werden, wie wir das jetzt haben. Und da ist es natürlich schon so, ich meine, neue Technologien und das, was wir haben, das kann einen Beitrag leisten und das würde es auch. Und wenn man jetzt erwartet, man hat auf einmal ein super Saatgut, was die Erträge verdoppelt, naja, da muss man wahrscheinlich sagen, solche Technologien gibt es nicht. Aber ich finde es eben auch wichtig zu betonen, gerade weil wir so eine kritische Diskussion haben und gerade weil wir so sehr hohe Regulierungshürden haben und eine ablehnende Haltung, ist ja auch vieles von dem, was entwickelt wurde und irgendwo in der Research Pipeline ist und vielleicht auch erfolgreich getestet wurde, noch gar nicht auf dem Markt zugelassen worden. Und wir reden bisher über zwei Merkmale, nämlich zum einen die Herbizidtoleranz, zum anderen die Insektenresistenz, die seit 25 Jahren auf dem Markt sind. Aber viele der neueren Eigenschaften für Pflanzen, die also in den letzten Jahren entwickelt wurden, sei das Trockentoleranz, seien das Pilzresistenzen, seien das Salztoleranzen, die sind überhaupt noch nicht zugelassen worden, ganz einfach, weil die Gesetzgeber und Zulassungsbehörden sagen, ja, wir haben eine ablehnende Haltung in der Bevölkerung und da gibt es Ängste vor Risiken und deswegen lassen wir das nicht zu. Und damit wird es natürlich eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass die Gentechnik ihre Potenziale nicht wirklich zeigen kann, weil alles, was angebaut werden soll, muss zugelassen werden und wenn es nicht zugelassen wird, dann kann es natürlich die Potenziale auch nicht zeigen.
Aber es gibt ja dann in Nord- und Südamerika andere Einstellungen dazu. Da könnte das ja zugelassen und auch getestet werden.
Ja, und das ist ja auch der Fall, aber das ist eben nur der Fall für einen eingeschränkten Kreis an Technologien, denn die Südamerikaner, die wollen auch ihre Produkte nach Europa exportieren und in Europa muss es ja dann nicht nur zum Anbau zugelassen werden, sondern auch Dinge, die importiert werden, hier müssen hier zum Import zugelassen werden und wenn das nicht der Fall ist und die Südamerikaner es trotzdem anbauen, könnten sie ihre Produkte nicht nach Europa exportieren. Und das heißt also, dass die Haltung und die Gesetzgebung und die Regulierungspraxis in Europa schon enorme Auswirkungen auch darauf hat, was anderswo produziert wird. Europa ist ja eines der größten Importeure von Lebensmitteln und Futtermitteln und damit sind viele andere Länder, die mit Europa handeln wollen, betroffen und nutzen bestimmte Dinge nicht, die sie nutzen könnten, wenn Europa eine andere Haltung dazu hätte.
Sie haben gesagt, für Europa haben Sie so modelliert 8-10% mehr Ertrag, wenn man verfügbare Gentechnologien einsetzen und zulassen würde. Könnten Sie kurz erklären, weil ich glaube, also das ist auch etwas, was mir erst in der Lektüre von Studien in den letzten ein, zwei Jahren klar geworden ist und was im öffentlichen Diskurs irgendwie so kontraintuitiv ist, dass eine Ertragssteigerung gut fürs Klima oder auch für die Biodiversität ist, weil meistens hat man so im Kopf, je ertragreicher, je intensiver, desto schlechter, weil dann ganz viel Dünger oder Pestizide verwendet werden.
Ja, zunächst mal muss man ja erläutern vielleicht, wo würde denn der Ertragsvorteil herkommen. Und der Ertragsvorteil würde vor allen Dingen kommen von insektenresistenten Sorten, wo sie mehr Ertrag ernten, weil weniger dem Schädlingsfraß zum Opfer fällt. Und das tun sie ja nicht, indem sie mehr spritzen, sondern im Gegenteil, sie würden sogar weniger spritzen, weil sie eben eine eingebaute Resistenz haben, könnten sie weniger spritzen und würden trotzdem höhere Erträge vom Acker holen. Und das betrifft eben die verfügbaren Pflanzen, vor allen Dingen Mais. Ja, also Soja wird in Europa nicht viel angebaut, aber Mais schon. Und wenn sie jetzt Mais, der resistent gegen Insekten wäre, dann hätten sie auch hier höhere Erträge. Und warum kann das zum Klimaschutz beitragen? Naja, sie haben ja den Vorteil, dass sie mehr vom Acker holen und dabei nicht mehr düngen und auch nicht mehr spritzen müssen. Und wenn man sich jetzt anschaut, wo kommen denn die Klimagase aus der Landwirtschaft eigentlich her, dann sieht man, der größte Anteil ist dadurch, dass Fläche beackert wird und neue Fläche in Kultur genommen wird. Und neue Fläche in Kultur genommen wird immer dann, wenn wir zu wenig produzieren, dann gehen die Preise hoch und anderswo in der Welt, weniger bei uns, aber anderswo in der Welt, werden dann zusätzliche Flächen in Kultur genommen, indem Wälder gerodet werden, indem Sümpfe trockengelegt werden, indem Gras- und Steppenland in landwirtschaftliche Flächen umgewandelt wird. Das heißt also, wenn man ertragreicher wirtschaftet, braucht man dazu weniger Fläche. Und dieser weniger, der geringere Flächenverbrauch, der hat also enorme Vorteile für Klimawandel, in dem eben weniger Treibhausgase ausgestoßen werden, weil weniger neue Fläche in Kultur genommen werden muss. Vielleicht sogar schrittweise Ackerfläche der Natur zurückgegeben werden kann, wieder bewaldet werden kann, weil sie auf einer kleineren Fläche eben das alles produzieren können, wofür sie sonst eine größere Fläche benötigen würden.
Bleiben wir kurz bei dem Beispiel, das Sie genannt haben mit dem Mais, der gentechnisch verändert ist, sodass das Insektizid schon drinnen ist und man das nicht mehr von außen aufsprühen muss. Das ist ja für jemanden, der sich nicht damit beschäftigt, erstmals eine gruselige Vorstellung, dass man da eine Pflanze nimmt und da ist dann ein Gift drinnen, das Schädlinge fernhält. Jetzt ist klar, dass wenn man das drüber sprüht, dass das wahrscheinlich noch deutlich schädlicher ist. Dazu muss man ja auch sagen, dass Pestizide ja ganz natürlich auch in vielen Pflanzen vorkommen. Und habe ich erst vor kurzem gelernt, ein Buch von Timo Künzle, dass zum Beispiel Koffein ja ein natürliches Pestizid ist und genau das in der Kaffeepflanze tut.
Genau, also ich meine, Pestizide, das ist ja erstmal ein wahnsinnig breiter Begriff und betrifft alle Substanzen, die Schädlinge dezimieren helfen. Und das, was sie normalerweise spritzen, das sind synthetische Pestizide, die also im Labor hergestellt wurden, also chemische Spritzmittel. Und das, was die Pflanze, wenn sie resistent ist, hervorbringt, ist eine völlig andere Substanz. Es ist nämlich eine biologische Substanz, die in der Pflanze hergestellt wird, die biologisch abbaubar ist, die auch nur ganz, ganz gezielt bestimmte Schadinsekten also betrifft und alle anderen Organismen inklusive auch der Säugetiere, zu denen der Mensch ja auch gehört, völlig unbeschadet lässt. Und das ist eine Substanz, die auch im ökologischen Anbau als biologisches Spritzmittel zugelassen ist, ist also eine Substanz, die jetzt nicht neu ist, sondern die so dann eben durch gentechnische Veränderungen in der Pflanze produziert wird und damit nur die Schädlinge, nicht aber Nutzlinge oder andere Organismen beeinträchtigt. Und insofern ist es natürlich für die Umwelt deutlich, deutlich besser, weil sie eben nicht mit einer chemischen Keule draufhauen, wo sie dann nicht nur die Schadinsekten, sondern auch Honigbienen und andere Insekten und andere Organismen im Boden und in der Landschaft beeinträchtigen, sondern sie haben sehr gezielt nur diesen biologischen Stoff, der in der Pflanze produziert wird und dort auch nur die Schadinsekten drunter leiden. Also das ist ein Mechanismus, die Larven der Schadinsekten, wenn die an der Pflanze fressen, dann wird deren Verdauungstrakt geschädigt. Das ist aber so spezifisch, dass andere Insekten eben nicht davon betroffen sind.
Könnten Sie mir eine umfassende Studie verfasst zum Thema kurz zusammenfassen, welche, jetzt sind wir schon gesagt, gibt es ja schon seit 25 Jahren in der Praxis, welche Konsequenzen auf Erträge, Pestizide, Profite von landwirtschaftlichen Betrieben und Kleinbauern es da gegeben hat rund um die Welt mit dem Einsatz von Gentechnik?
Ja, also man muss unterscheiden zwischen den veränderten Merkmalen und eines der Merkmale, die verändert wurden, ist eben eine eingebaute Insektenresistenz und das ist auch ein Merkmal, was tatsächlich sowohl in Nordamerika und anderen gemäßigten Breiten eingesetzt wird, als auch in tropischen und subtropischen Regionen wie Indien, Südafrika und Pakistan und Bangladesch. Und ist ganz interessant und auch zu erwarten, dass natürlich diese Technologie, je nachdem wo sie und von wem sie eingesetzt wird, etwas unterschiedliche Effekte hat. Fangen wir mal mit den Landwirten in Nordamerika an. In Nordamerika sprechen wir über Mais, der insektenresistent ist. Die nordamerikanischen Bauern haben vorher den Maiszünsler, um den es hier vor allen Dingen geht, mit Spritzmitteln versucht zu bekämpfen, mehr oder weniger erfolgreich. Aber jetzt ist der Effekt, sie können weniger spritzen und sie haben trotzdem etwas höhere Erträge. In der Größenordnung von um die 10% höhere Erträge und beim Spritzmittel ungefähr 30% reduziert. Die gleiche Technologie hat in Ländern wie Südafrika aber beispielsweise einen viel größeren positiven Ertragseffekt, weil die Landwirte dort zwar auch etwas spritzen, aber insgesamt weniger und weniger effektiv vorher den Schädling bekämpft haben. Und jetzt spritzen sie etwas weniger, haben aber einen deutlich höheren Ertrag, weil sie vorher auch einen deutlich höheren Ertragsverlust hatten durch den Schädling. Und in Indien sehen wir das auch. Da geht es nicht um Mais, da geht es um insektenresistente Baumwolle. Da habe ich selber mit meiner Arbeitsgruppe über viele, viele Jahre geforscht und dort sehen wir Ertragsvorteile in der Größenordnung von 40-50%. Und in der gleichen Größenordnung auch eine Reduktion im Insektizideinsatz. Also große Effekte. Und gut für die Bauern und gut für die Umwelt. Wie gut es für die Bauern ist, hängt dann aber auch noch davon ab, wie viel sie denn für das veränderte Saatgut bezahlen müssen. Und da gibt es auch wieder einen Unterschied zwischen USA und Indien beispielsweise. In den USA haben sie nämlich auf der Technologie ein Patent. Das Saatgut ist relativ teuer. Die Landwirte profitieren, haben einen etwas höheren Gewinn, als wenn sie die Technologie nicht anwenden, aber keinen super großen Zusatzgewinn, weil sie ja eben relativ viel für das Saatgut auch bezahlen. In Indien ist es aber nicht patentiert. Dort ist das Saatgut günstiger. Die Bauern können sogar das Saatgut zum Teil selber nachbauen, also aus ihrer eigenen Ernte weiterverwenden. Und dort haben sie damit dann einen viel größeren Zusatzgewinn für die Bauern. Dafür verdienen aber die Unternehmen, die das entwickelt haben, nicht so viel daran. Also sie haben eben kein Patent. Und es macht auch Sinn, in ärmeren Ländern und Regionen, wo sie ärmere Bauern haben, muss man natürlich auch andere Konzepte und andere politische Rahmenbedingungen haben als in reichen Ländern. Und insofern ist der Nutzen der bisher angewendeten gentechnisch veränderten Pflanzen für die Bauern und Bäuerinnen in Entwicklungsländern größer, als das in den USA der Fall ist.
In Österreich gibt es ja im Vergleich in Europa und auch global noch eine relativ klein, also mit Industrieländern verglichen, eine relativ klein strukturierte Landwirtschaft. Und das ist ein Argument, auf das ich immer wieder stoße, dass Gentechnik produziert von großen Biotechnologiefirmen nur etwas ist für eine groß strukturierte Landwirtschaft mit schweren Maschinen, wo sich das auszahlt. Ist da was dran an diesem Punkt?
Naja, erstmal ist insofern da nichts dran, weil es ja sich um Saatgut handelt und natürlich wird Saatgut nicht nur von großen Bauern, sondern auch von kleinen Bauern verwendet und das können sie ja beliebig skalieren. Aber da muss man natürlich hinterfragen, aber welche Arten von Merkmalen sind denn bisher entwickelt worden? Und da gibt es natürlich bestimmte Merkmale, die einfach vielleicht im großbäuerlichen Kontext mehr Sinn machen als im kleinbäuerlichen Kontext. Und das ist bei der Herbizidtoleranz tatsächlich der Fall. Die Herbizidtoleranz wirkt so, dass sie also gegen Unkräuter ein Breitbandherbizid spritzen können, ein Breitbandherbizid, welches allen Pflanzen schaden würde. Nur der Kulturpflanze schadet es nicht, weil sie dieses eingebaute Herbizidtoleranzgen haben. Und das ist jetzt eine Pflanze, die macht großflächigen Anbau einfacher, weil sie die Bodenbearbeitung reduzieren können, weil sie große Maschinen einsetzen können. Und insofern ist das auch eine Technologie, die vor allen Dingen von sehr großen Landwirten in Nord- und Südamerika verwendet wird. Aber das ist natürlich kein Argument gegen die Gentechnik. Das ist allenfalls ein Argument gegen die Herbizidtoleranz, also das Merkmal der Herbizidtoleranz, weil sie die Gentechnik natürlich auch verwenden können, um ganz, ganz andere Merkmale zu entwickeln. Und das andere Beispiel, was es ja schon gibt, das ist die Insektenresistenz und die funktioniert eben auf kleinen Betrieben, selbst kleinen Betrieben in Afrika und Asien und natürlich auch in Österreich genauso gut wie auf großen Betrieben. Insofern ist die wichtige Erkenntnis, also es ist ja nicht eine Technologie und ein Werkzeug, was bestimmt, welche Merkmale entwickelt werden. Das sind immer noch die Menschen, die entscheiden, was denn tatsächlich und wie ein Werkzeug eingesetzt wird. Und da brauchen wir dann schon eine richtige Prioritätensetzung. Wenn wir also eine kleinstrukturierte Landwirtschaft fördern und erhalten wollen, dann müssen natürlich auch Merkmale entwickelt werden mit diesem Werkzeug, die das ermöglichen. Und Insektenresistenzen, Pilzresistenzen, aber auch Trockenheit, tolerante Pflanzen sind natürlich genauso geeignet für kleine wie auch für größere Betriebe.
Und das wird eher passieren, wenn man sich konstruktiv mit dieser Technologie auseinandersetzt, als wenn man wie in Österreich seit 30 Jahren in einer Abwehrhaltung ist und das wollen wir nicht.
Ja, das wird dann eher passieren. Also wir haben ja jetzt eine Situation, dass die Zulassung einer neuen gentechnisch veränderten Pflanze so wahnsinnig teuer ist. Nicht, weil das so gefährlich ist, sondern weil es so stark politisierte Regulierungshürden gibt und es immer, immer weiter verzögert wird. Das macht es sehr teuer und das führt dazu, dass nur große Firmen sich das erlauben können. Das führt aber auch dazu, dass selbst die großen Firmen das nur für ganz große Merkmale, die international relevant sind und nur für ganz wenige Kulturarten machen und das fördert also eine Einengung auf Mais und Soja und Baumwolle und behindert eine größere Vielfalt, die wir durch mehr Merkmale, durch mehr Kulturpflanzen eigentlich würden haben wollen und auch mehr unterschiedliche Firmen und Spieler auf dem Markt. Wir brauchen und wollen ja diese Vielfalt, aber durch die Regulierungshürden, die das Ganze so unglaublich teuer machen und langwierig machen, leisten wir dieser Einengung auf wenige Spieler und wenige Anwendungen Vorschub. Und wenn wir effizienter regulieren würden, so dass die Risiken zwar ausgeschlossen werden, aber eben nicht nur die Großen sich das leisten können, würden wir genau das erreichen können. Mehr Vielfalt auf dem Acker und mehr Vielfalt auf den Märkten.
Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das ja auch im Leopoldina-Beitrag, wo Sie mitgeschrieben haben, ein Aspekt von CRISPR-Cas und ähnlichen Technologien, dass die auch wiederum für kleinere Betriebe einfacher machen, Saatgut zu entwickeln, was jetzt oft nur für sehr große Konzerne möglich ist.
Ja, das stimmt. Also die neuen gentechnischen Werkzeuge, CRISPR-Cas, die sind einfach und sind billig und können von daher auch von kleinen Laboren, von kleinen Unternehmen angewendet werden. Das ist erstmal gut. Allerdings haben wir aktuell in der europäischen Regulierungslandschaft nach wie vor das Problem, dass auch diese CRISPR-Cas-Pflanzen unter das Gentechnik-Gesetz fallen und damit wird die Regulierung trotzdem teuer und damit haben sie zwar ein Werkzeug, was sie günstig anwenden können, aber die Regulierung bleibt teuer. Und damit könnten jetzt die gleichen Probleme auch wieder auftreten, wie die, die wir vorher schon gesehen haben, dass eben dann doch nur die großen Firmen sind und die großen Kulturarten, die bearbeitet werden. Und gerade deswegen brauchen wir ja eine Reform des Regulierungsansatzes, wo wir sagen, naja, jetzt müssen wir uns aber mal anschauen, was macht eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht Sinn? Und da würde es sehr viel Sinn machen, eben die Regulierungspraxis zu reformieren und Punktmutationen, die durch CRISPR-Cas ausgelöst wurden, bei denen kein fremdes Erdmaterial in die Pflanzen eingebracht wurde, von dem Gentechnikgesetz auszunehmen.
Also das ist ja jetzt, wo kein fremdes Erdmaterial eingebracht wird, heißt dann auch, also da wird nur was deaktiviert oder was aktiviert, aber nicht jetzt zum Beispiel Gencode von einer Kartoffel in eine Tomate gebracht. Also das wäre dann der Unterschied.
Genau, das wäre der Unterschied. Also eine Punktmutation, die Sie mit CRISPR-Cas relativ einfach und gezielt an einer vorgegebenen Stelle auslösen können, kann sein, dass Sie bestimmte Gene aktivieren oder inaktivieren und Sie bringen aber eben kein fremdes Erbgut ein. Und fremd heißt hier dann artfremd, also dass Sie tatsächlich Artgrenzen überschreiten. Ist ja das, was häufig die größten Ängste auslöst, zum Teil auch unbegründet, aber dennoch, das löst Ängste aus, aber sie haben eben bei den Punktmutationen, das ist das gar nicht der Fall, sie bringen also kein fremdes Erdmaterial ein und haben damit ein Ergebnis, was so in der Natur auch entstehen könnte. In der Natur entstehen ja täglich Millionen von Mutationen bei Pflanzen und anderen Organismen, sie entstehen aber eben ungezielt und die gleiche Art von Mutation können Sie mit CRISPR-Cas ganz gezielt auslösen und damit dann eben auch erwünschte Effekte bringen, die prinzipiell aber so auch in der Natur selbst entstehen könnten.
Das ist ja jetzt im Status quo dann diese absurde Situation, wo die Bestrahlung mit radioaktiven Elementen und die dadurch ungezielte Mutation quasi liberalisiert ist und auch im Bio-Lebensmittel vorkommt, aber so ganz gezielte Punktmutation derzeit hochreguliert ist. Also, ja.
Das ist genau richtig. Um ein Zitat meines Kollegen Holger Puchter zu verwenden, also die Schrotflinte ist erlaubt, mit der sie rumballern, aber das Skalpell, mit der sie einen sehr, sehr gezielten Eingriff machen, ist nicht erlaubt. Und das ist in der Tat widersinnig, aber so widersinnig ist momentan unsere Regulierungspraxis für Gentechnik in Europa.
Ja. Ich habe vorhin ein bisschen Zeit auf der Homepage von Greenpeace verbracht, also Greenpeace Österreich, und würde gerne ein paar Punkte mit Ihnen durchbesprechen. Also das steht einerseits, welche Erfahrungen gibt es in Nord- und Südamerika mit gentechnisch veränderten Pflanzen? Und da schreibt Greenpeace, also der Pestizideinsatz ist dadurch höher geworden. Es entstehen resistente Schädlinge in Superunkräuter und Nützlinge werden geschädigt.
Stimmt zum Teil, weil sie großflächig herbizidtolerante Pflanzen anwenden. Die Unkrautbekämpfung ist dadurch einfacher geworden und die Bauern in Ländern wie Brasilien und Argentinien sind zum Teil auf Monokulturen von Soja umgestiegen. Soja ist sehr lukrativ, konnten sie vorher nicht als Monokultur fahren, weil sie zu große Probleme mit Unkräutern haben. Die Probleme mit Unkräutern, die können sie jetzt aber mit den Totalherbiziden wegspritzen und haben damit dann die Möglichkeit, eben Soja auf Soja anzubauen. Also ein Jahr Soja, nächstes Jahr Soja oder nächste Saison Soja und so geht es weiter. Damit kriegen sie natürlich auch Probleme mit anderen Arten von Schädlingen, weil immer die gleiche Pflanze da drauf steht. Sie kriegen Insektenschädlinge, Pilzschädlinge, müssen insgesamt mehr spritzen. Also insofern stimmt das so erstmal, was da auf der Greenpeace Homepage steht. Aber das Problem ist, dass das gar nicht so direkt mit Gentechnik zu tun hat, sondern das hat mit dem Merkmal der Herbizidtoleranz zu tun, was dort in nicht sachgerechter Weise angewendet wird. Natürlich brauchen wir Fruchtfolgen, natürlich brauchen wir andere Dinge und müssen uns nicht auf ein neues Saatgut verlassen. Inzwischen gibt es Herbizidtoleranz auch konventionell gezüchtet und entwickelt, nicht ganz so effektiv, aber es gibt das und es hat die gleichen Effekte. Insofern hat das mit Gentechnik gar nichts zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass ein Merkmal entwickelt wurde, was nicht gut eingesetzt wird, in nicht nachhaltiger Weise. Und na klar, müssen wir, auch wenn wir eine neue Technologie haben, also erstmal müssen wir überlegen, welche Art von Technologie und welche Art von Merkmal kann denn Nachhaltigkeit wirklich vorantreiben. Und dann wird es in einer Art und Weise eingesetzt, dass eben diese Potenziale auch ausgenutzt werden. Und die Systeme, die wir momentan im Sojaanbau in Südamerika beobachten, sind zum Großteil nicht nachhaltig. Und sie würden aber nicht dadurch nachhaltiger werden, indem man jetzt Gentechnik verbietet, weil es inzwischen eben die Herbizidtoleranz auch konventionell gezüchtet gibt und hätte die gleichen Effekte. Es lohnt sich schon, darauf zu schauen, wo wird nachhaltig oder nicht nachhaltig angebaut und wie können wir durch verbesserte Politik dazu beitragen, dass es nachhaltiger wird. Das ist super wichtig, aber man darf dann eben nicht den Fehler machen und irgendwie ganze Technologien verbieten wollen, die ja wahnsinnig viel Positives beitragen können, wenn sie richtig eingesetzt werden, sondern viel wichtiger ist es hinzugucken, dass sie dann eben auch in richtiger Weise eingesetzt werden.
Jetzt gibt es von Global 2000 und von Greenpeace in Österreich derzeit auch eine Kampagne, die jetzt auch auf die Diskussion über die Regulierung auf EU-Ebene eingeht und wo immer wieder das Argument kommt, man will es jetzt nicht verbieten auf EU-Ebene, aber das Pickel soll drauf sein. Also wo Gentechnik angewandt wird, soll auch das Pickel drauf sein, damit man als Konsument in die Wahl Freiheit hat. Wie sehen Sie das?
Ja, also gibt es Unterschiedliches sozusagen. Ich meine, der eine Aspekt ist, eine umfassende Kennzeichnung würde beispielsweise auch verlangen, dass wir haben, also muss vielleicht einen Satz nochmal vorweg sagen. Wir haben im Moment eine Kennzeichnungspflicht, wo beispielsweise der Einsatz der Gentechnik in der Lebensmitteltechnologie, was auch bei der Käse- und Bierherstellung weit verbreitet verwendet wird, es muss nicht gekennzeichnet werden. Warum auch immer, aber es muss nicht gekennzeichnet werden. Für pflanzliche Produkte müssen sie es kennzeichnen bei Lebensmitteln und bei Futtermitteln. Interessanterweise muss dann aber ein tierisches Produkt, was mit Gentechnik gefüttert wurde, das tierische Produkt muss am Ende nicht gekennzeichnet werden. Und das führt natürlich zu erstmal, die meisten Leute wissen das nicht und die meisten Leute wissen auch nicht, dass sie im Grunde genommen tagtäglich mit Gentechnik zu tun haben, weil es eben diese umfassende Kennzeichnung gar nicht gibt. Und aus meiner Sicht wäre das gar nicht schlecht, wenn es eine umfassende Kennzeichnung geben würde, weil das zum einen wirkliche Wahlfreiheit ermöglichen würde, zum anderen aber auch den Menschen zeigen würden, oh, alles das, was ich bisher konsumiert hat, hatte ja mit Gentechnik schon zu tun und ich bin ja trotzdem nicht tot umgefallen oder todkrank geworden, würde also auch ein Stück weit eine Normalisierung da reinbringen und vielleicht die Angst vor Gentechnik schrittweise helfen können abzubauen. So, jetzt kommt die Frage mit den neuen CRISPR-Cas-Punktmutationen. Diese Punktmutationen, die können in der Natur auch entstehen und damit haben sie ein Problem der Nachweisbarkeit. Sie können also im finalen Produkt, wenn Sie das kennzeichnen würden wollen, gar nicht sagen, da ist jetzt Gentechnik im Spiel gewesen. Und das macht die Kennzeichnung natürlich schwierig bis unmöglich. Ja, also wenn Sie es gar nicht nachweisen können, dann können Sie es auch im Zweifelsfall nicht kennzeichnen und Sie können es nicht überprüfen von der Kennzeichnung. Und insofern macht also eine Kennzeichnungspflicht dann auch keinen Sinn, wenn es null Unterschied gibt. Sie können es nicht nachweisen, Sie können nicht zeigen oder beweisen, ob etwas mit CRISPR oder durch eine natürliche Mutation entstanden wird. Und insofern ist das letztendlich natürlich eine Forderung, die nur dann aufrechterhalten werden kann, wenn ich es de facto verbiete. Und das ist das, was die Lobbyverbände gegen Gentechnik letztendlich auch wissen. Und deswegen fordern sie das auch, weil das am Ende dann doch de facto ein Verbot, einem Verbot gleichkäme.
Und in der Leopoldina wird das dann umgekehrt und in die Forderung verpackt, man sollte gentechnikfreie Dinge kennzeichnen müssen und das dann auch in der Lieferkette nachweisen müssen und für alle anderen Produkte braucht es keinen Nachweis.
Naja, ich meine in dem Augenblick, wo Sie fremde DNA im Produkt haben und auch nachweisen können. Also Fremd-DNA werden Sie durch eine genetische Analyse, durch ein Screening immer nachweisen können. Und dadurch, dass wir ja in einer europäischen Gesellschaft leben, in der es Vorbehalte gibt, wäre es jetzt auch der falsche Weg zu sagen, wir schaffen jetzt komplett die Kennzeichnung ab. Denn man muss ja in irgendeiner Weise auch die Gesellschaft mitnehmen. Also insofern ist es für Produkte, die fremde DNA enthalten, schon sinnvoll, auch weiter zu kennzeichnen. Aber die Kennzeichnungspflicht aufrechtzuerhalten oder durchsetzen zu wollen für etwas, was sie nirgends in keinem Labor der Welt nachweisen können, das macht eben keinen Sinn. Und das ist letztlich auch das, was in der Leopoldina-Stellungnahme steht. Und deswegen wäre es ja, wenn wir jetzt tatsächlich dahin kommen, dass Punktmutationen ausgenommen werden vom Gentechnikrecht, dann würde das heißen, dass die Zulassung anders und einfacher gehandhabt wird und dass es eben auch an der Stelle dann aus der Kennzeichnungspflicht rausgenommen werden würde.
Sie haben gesagt, Käse und Bier, da wird Gentechnik verwenden. Können Sie es kurz erklären, wie?
Ja, also bei der Käseherstellung wird traditionellerweise ja Lab verwendet. Lab, was man gewinnt aus Kälbermägen. So, jetzt gibt es aber natürlich auch Vorbehalte und dass man etwas gewinnt aus Kälbermägen und gerade bei vegetarisch lebenden Personen geht es ja gar nicht, dass man Lab aus Kälbermägen gewinnt und insofern gibt es seit vielen, vielen Jahren eine Alternative zu dem natürlichen Lab aus Kälbermägen, indem man ein Produkt, was die gleiche Funktion hat, gentechnisch herstellt und dann eben in der Käseherstellung verwendet. Das sind also Mikroorganismen, die dort gentechnisch verändert werden. Und das wird weit verbreitet eingesetzt. Die meisten Käsesorten in Europa verwenden also inzwischen dieses gentechnisch veränderte Labprodukt und müssen aber nicht gekennzeichnet werden. Bei der Bierherstellung geht es nicht um Lab, sondern es geht um Hefen, die bei der Bierfermentation verwendet werden. Auch da gibt es inzwischen relativ weit verbreitet gentechnisch veränderte Hefen, die bei denen das effizienter und besser funktioniert als bei den natürlichen und insofern auch ein Vorteil. Und auch das wird weit verbreitet eingesetzt, aber nicht gekennzeichnet. Wenn ich jetzt dafür plädiere, das zu kennzeichnen, ist es nicht, weil das gefährlich ist und man das den Menschen sagen muss, aber weil so ansonsten ja der Eindruck entsteht, Gentechnik ist was Gefährliches, ohne dass jeder weiß, ich bin aber damit tagtäglich im Kontakt und mir passiert dadurch nichts. Das würde ja Ängste helfen abzubauen und diese Ängste sind ja unbegründet. Wir wissen ja, dass die Produkte, die zugelassen sind, genauso sicher, also gentechnische Produkte, die zugelassen sind, genauso sicher sind wie konventionelle Produkte. Und insofern gibt es ja diese Risiken nicht, die Menschen aber befürchten.
Also ich denke jetzt ganz plakativ an ein Cordon Bleu. Das gibt es auch in Deutschland, oder? Cordon Bleu, ja. Also ein Cordon Bleu mit Bier, da ist das Schweinefleisch, also der Schweine hat gentechnisch verändertes Soja gefressen, im Käse ist Gentechnik drin und im Bier auch. Und ja, finde ich ein schönes Beispiel, um das zu veranschaulichen.
Genau, nichts davon ist gekennzeichnet. Und insofern ist es an der Stelle eine Verbrauchertäuschung oder es trägt mit dazu bei, dass die Verbraucher in bestimmten Bereichen Ängste haben, die ja an anderer Stelle aber unwissend dann in gleicher Form eben zu konsumiert werden.
Und vielleicht trägt man dann auch noch die Covid-Impfung in sich, von der man ja auch nicht tot umgefallen ist. Was ich noch interessant finde, also das betrifft jetzt nicht die Punktmutation, aber das ist ja, glaube ich, eine lange Angst gewesen oder ist es noch immer, wenn es jetzt um Transgene geht. Was löst das in der Natur, in der Kulturlandschaft aus? Fliegt der Samen dann da aufs nächste Feld und dann kreuzt sich das und irgendwie ist, glaube ich, so diese mythische Vorstellung, da wird dann die reine Natur kontaminiert und wir wissen nicht, was das für Konsequenzen hat. Sie beschreiben das aber auch in Ihrer Metastudie, dass die ökologischen Auswirkungen mittlerweile auch recht gut erforscht sind und dass man da keine großen Bedenken haben muss, oder?
Ja, also es ist ja so, wir wissen nach 30 Jahren Risikoforschung zu gentechnisch veränderten Organismen, dass bestimmte Risiken von neuen Pflanzensorten entstehen können, dass die aber völlig losgelöst zu betrachten sind von der Züchtungsmethode, mit der eine neue Sorte entwickelt wurde. Das heißt also, sie können schon in einer Pflanze etwas produzieren, was auch im Umweltkontext wie auch im Gesundheitskontext toxisch ist. Sie können auch eine Pflanze produzieren, die für den Menschen giftig ist, weil ein Giftstoff produziert wird und der Mensch tot umfällt, wenn er sie isst. Aber wichtig zu verstehen ist, das hat nichts mit Gentechnik zu tun, sondern das können Sie ganz, ganz genauso auch mit konventionellen Züchtungsmethoden erreichen. Und deswegen ist es wichtig, Risiken zu untersuchen und gefährliche Dinge auch auszuschließen oder nicht zuzulassen. Aber das festzumachen an der Züchtungsmethode macht wissenschaftlich keinen Sinn. Und das ist das Wichtige. Also deswegen kann und sollte ich Gentechnik an der Stelle nicht anders behandeln als andere Methoden, wo ich neue Merkmale züchte. Und also es gibt null Hinweis auf nach 30 Jahren Risikoforschung mit Tausenden von Studien, dass in irgendeiner Weise durch die Methode der Gentechnik neuartige Risiken entstehen würden, die nicht in gleicher Weise auch im klassischen Züchtungsbereich vorkommen könnten. Und das ist der wissenschaftliche Hinweis, dass nicht wir haben eine Technologie mit null Risiken, sondern wir haben eine Technologie, die auch vom Produkt her am Ende bestimmte Risiken mit sich bringen kann, die aber sich nicht unterscheiden von konventionell gezüchteten. Und dann ist ja ein ganz anderer Aspekt, ist ja der, was ist eigentlich natürlich? Also ich glaube, dass die Vorstellung der meisten Menschen von Natürlichkeit so aussieht, dass alles das, was in der Natur ohne den Eingriff des Menschen passieren könnte. Aber interessanterweise wissen ja die allermeisten Menschen nicht, dass alle Pflanzen, die wir heute essen, über Jahrtausende gezüchtet wurden und heute auch ohne Gentechnik so grundsätzlich anders aussehen und schmecken und groß sind wie die natürlichen Ursprungspflanzen. Also der Mensch hat wahnsinnig viel verändert und deswegen können wir auch heute 8 Milliarden Menschen ernähren. Das könnten wir eben nicht, wenn wir nur die ursprünglichen Naturformen anbauen und ernten würden. Und insofern ist die Vorstellung von Natürlichkeit eine schwierige. Also nicht erst mit der Gentechnik verändern wir die Natur zum Wohle der Menschen, sondern das haben wir schon seit Tausenden von Jahren getan und jetzt tun wir es mit der Gentechnik und mit auch gerade den neuen Methoden der Gentechnik tun wir es noch gezielter, effizienter und schneller und das ist gut, weil wir eben viele, viele Herausforderungen haben und auch schnell reagieren müssen. Wir haben ja Dinge wie Klimawandel und Biodiversitätsverlust und viele andere Probleme und Krisen. Insofern ist es doch klasse, dass wir neue Werkzeuge haben, die uns dabei helfen können, das schnell und effizient und präzise auch anzugehen. Und das ist also zu der Natürlichkeitsvorstellung. Ist ein nachvollziehbar, aber auch ein schwieriger Begriff, wenn man drüber nachdenkt, was meine ich damit eigentlich?
Könnten Sie skizzieren, welche Chancen durch CRISPR-Cas und ähnliche Technologien entstehen für die Landwirtschaft, auch mit einem Fokus auf Klima und Biodiversität?
Ja, also erstmal ist es ganz wichtig zu erkennen, es geht nicht darum, hey, hier haben wir jetzt Gentechnik und das ist das Allheilmittel und alles andere brauchen wir nicht mehr, sondern man muss immer Gentechnik auch schauen, wofür ist es geeignet, wofür ist es vielleicht weniger geeignet und wie kann ich es in Systeme integrieren, auch gute Anbausysteme, vielfältige Anbausysteme und andere Dinge und Innovationen, wie kann ich es miteinander verbinden, so dass es zum nachhaltigen System wird. Und da kann eben schon natürlich neue Züchtungen einiges leisten. Also es kann Pflanzen ertragreicher machen, es kann Pflanzen umweltfreundlicher machen, indem weniger gespritzt und gedüngt werden muss. Es kann Pflanzen besser angepasst an den Klimawandel und damit robuster machen. Und wir haben es ja mit neuen Arten von Hitze und Dürre und Bodenversalzung und Stürmen und Überschwemmungen zu tun. Also da wird schon natürlich auch geschaut werden müssen, wie können wir in der Situation Landwirtschaft weiterhin betreiben und 8 Milliarden Menschen ernähren. Und also es gibt viele, viele Potenziale, die zum Teil ja auch schon, also Dinge, die entwickelt wurden, auch die Photosyntheseleistung in Pflanzen effizienter zu machen, Pflanzen so auszustatten, dass sie tiefere Wurzeln haben und damit mehr CO2 im Boden einlagern. Alles spannende Sachen, die relevant werden könnten und relevant werden, wenn wir es zulassen und wenn wir den Fokus wegnehmen von, das ist böse, das Traditionelle ist gut und das Neue ist böse. Diese Schwarz-Weiß-Malerei führt uns nicht weiter, sondern wir müssen sagen, hier gibt es wahnsinnig große Potenziale, lasst sie uns nutzen, aber lasst uns sicherstellen, dass sie so genutzt werden, dass sie der Nachhaltigkeit dienlich sind und nicht irgendwie Dinge entwickeln, die neue Probleme hervorrufen.
Und gab's schon Durchbrüche durch CRISPR-Cas, die man jetzt irgendwo auf der Welt schon in der Praxis erlebt? Oder ist das so Zukunftsmusik, schon viele Forschungsergebnisse? Aber
also die CRISPR-Cas-Anwendungen sind tatsächlich zum Teil noch ein Stück weit Zukunftsmusik. Die gibt es schon in Feldversuchen, hat sich gezeigt, dass da ganz spannende Ergebnisse gibt. Also die gibt es zu Pilzresistenzen beispielsweise. Aber diese Dinge sind noch nicht im praktischen Anbau. Aber es liegt ja auch dran, die CRISPR-Technologie, die wurde ja erst vor 10 Jahren entdeckt und erfunden. Und das war zunächst mal auch bei menschlichen Genen und dann ist es schrittweise auch in der Pflanze eingesetzt worden. Also wir sind noch in einem sehr, sehr jungen Forschungsfeld. Und wenn man sich dann anschaut, dass aber weltweit schon an deutlich über 40 verschiedenen Kulturarten nicht nur Dinge im Labor, sondern auch im Feld erfolgreich getestet wurden, dann wird deutlich, aha, da könnte sich ganz, ganz viel tun. Es gibt schon die ersten Anwendungen hier und da. Also es gibt in den USA gibt es erste Pilze, die weniger schnell vergammeln und solche Dinge. Aber das sind natürlich noch relativ losgelöste Einzelbeispiele. Viel, viel mehr ist in der Pipeline. Und ich sehe die Erfolge, die jetzt sich, also die ersten Erfolge, vor allen Dingen im Bereich der Schädlingsresistenz, Krankheits- und Schädlingsresistenz von Pflanzen, da gibt es also ganz vieles, was erfolgreich entwickelt wurde. Und dann wird es sicherlich Dinge geben, auch mit Nährstoffeffizienzen und höheren Ertragspotenzial und Dürretoleranzen. Das dauert aber vielleicht noch ein paar Jahre. Aber wenn man es gar nicht erforschen darf und in Europa ja auch nicht im Feld testen darf, dann hält man natürlich die Forschung zurück und kann nicht erwarten, dass sich wahnsinnig viel tut, weil man muss natürlich Dinge auch mal testen, die man dann im Labor entwickelt hat.
Aber auf EU-Ebene ist es so, dass es nicht grundsätzlich verboten ist, es ist streng reguliert und man kann es dann national entscheiden, wie man damit umgeht. Das haben sich irgendwie manche Mitgliedsländer erkämpft und in Österreich dürfte man es jetzt nicht, aber in Spanien dürfte man schon.
Na, also es ist so, dass es, Sie haben recht, es ist nicht absolut verboten, aber das streng Regulierte bedeutet, dass Sie selbst für jeden Feldversuch, den Sie mit gentechnisch veränderten Pflanzen durchführen wollen, Genehmigungen brauchen und gleichzeitig öffentlich machen müssen, wo ganz genau wo dieser Feldversuch stattfindet. Und das hat in den letzten Jahren immer wieder zu Zerstörungen von Feldversuchen geführt, sodass im Grunde genommen alle Labore und Firmen, die Feldversuche eingestellt haben, es gibt so gut wie keine Feldversuche mehr, weil was bringt Ihnen das, wenn Sie jahrelang auf eine Zulassung für einen Feldversuch warten und dann starten Sie den und dann kommen Gentechnikgegner, die Ihnen die Pflanzen ausreißen, weil Sie ja durch die Auflage ganz genau wissen, wo das stattfindet. Also insofern ist es ein de facto Verbot und das, was in Spanien angebaut wird, ist insektenresistenter Mais. Der ist aber schon zugelassen worden vor rund 20 Jahren. Auch in Spanien wird aktuell nichts Neues entwickelt und zugelassen, sondern das sind die Dinge, die schon vielleicht ein Stück weit vor der kritischen Diskussion damals zugelassen wurden und seitdem eben auch nicht verboten wurden. Und das war in Österreich und auch in Deutschland waren die gleichen Maissorten, die in Spanien angebaut werden, auch zugelassen. Das ist erst 2009 gewesen, dass einige Länder dann gesagt haben, aufgrund übrigens aufgrund fadenscheiniger Argumente, aber die Argumente waren, weil man doch vermutet, es gibt neuartige Risiken, wird es jetzt verboten. Und das war rein politisch motiviert und hatte mit tatsächlichen neuartigen Risiken gar nichts zu tun.
Mhm. Aber war das auch in Österreich so? In Österreich gab es ja 97 das Anti-Gentechnik-Volksbegehren und dann dachte ich, war Gentechnik in Österreich verboten?
Müsste ich jetzt selber nachschauen. Ich kann es für Deutschland und für Frankreich, weiß ich's. Da waren also diese Mais, gentechnisch veränderten Maissorten, die in Spanien angebaut werden, bis 2009 auch zugelassen. Das war ja europaweite, also EU-weite Zulassung. Und 2009 haben dann einige Länder und darunter eben Deutschland und Frankreich gesagt, nein, weil wir hier doch irgendwie neue Erkenntnisse meinen zu haben, wird es verboten. Und ich sage, politisch motiviert, in Deutschland war das ein Bundestagswahljahr. Und es kam damals ganz gut an, dass sowas verboten wird. Und in Österreich will ich jetzt nichts Falsches sagen, das müsste ich selber nachschauen, wie es da genau war.
Und in Deutschland ist der Mais dann schon angebaut worden, weil gab es dann keinen Aufschrei der Bauern, wenn der Mais meinen Ertrag um 15% erhöht und der wird mir dann verboten?
Also damals gab es einen sehr, sehr begrenzten Anbau von dem Mais, tatsächlich nur in ein oder zwei Bundesländern auf ganz, ganz kleinen Flächen, und deswegen gab es keinen Aufschrei. Das hatte aber auch damit zu tun, dass der Maiszünsler, also das ist das Insekt, wogegen dieser Mais resistent ist, der spielte damals in Deutschland keine bedeutende Rolle. Der hat aber jetzt durch Klimaveränderungen eine zunehmende Ausbreitung bekommen und ist heute relevanter in vielen Maisanbaugegenden in Deutschland, als er damals war. Und insofern könnte er heute eine größere Rolle spielen und würde sicherlich weiter verbreitet angewendet werden, wenn er es denn dürfte. Und das ist eben nicht der Fall in Deutschland.
Mich würde interessieren, die Debatte in Deutschland, weil in Österreich ist es so, dass wir haben ja auch einen enorm hohen Anteil an Biolandwirtschaft, und generell ist das so ein bisschen das Marketing der heimischen Betriebe. Wir sind klein und natürlich und bei uns ist die Welt noch in Ordnung, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern. Und darum kauft es alle aus Österreich, und irgendwie funktioniert das für die Betriebe. Also ich glaube, da gibt es jetzt wenig Anreiz zu sagen, wir sind jetzt eine Lobbying-Gruppe, die jetzt bei der Gentechnik für eine andere Regulierung eintreten. Könnte ich mir vorstellen, dass das in Deutschland anders ist, wo die Landwirtschaft auch anders strukturiert ist. Gibt es in Deutschland Druck von Agrarverbänden, oder ist das auch so ein heißes Eisen, das man lieber nicht anfasst?
Naja, also den Druck aus der Landwirtschaft, den gibt es nicht so stark bisher. Die Landwirtschaft steht ja in den letzten Jahren aus verschiedensten Gründen am Pranger, dass sie zu umweltunfreundlich ist, dass sie gerade mit der intensiven Tierhaltung auch zum Klimawandel beiträgt. Und die Landwirtschaft hat deswegen, ist nicht auf der Suche nach neuen Themen, mit der sie dann noch zusätzlich in Kritik gerät. Aber ein Stück weit ändern sich die Dinge schon auch dadurch, weil eben durch CRISPR-Cas jetzt Dinge möglich werden, die vorher erstmal so nicht möglich waren. Und die Nutzenwirkungen der klassischen, also der alten Gentechnik, die waren zwar da, aber die waren eben zum Teil nicht so riesig, dass man sich jetzt damit hätte Feinde machen wollen, indem man da sagt, das brauchen wir jetzt, das wollen wir. Aber jetzt ändern sich die Dinge dahingehend, dass eben die neuen Werkzeuge auf dem Markt sind, viel, viel mehr möglich wird. Man auch erkennt, in anderen Teilen der Welt wird sich jetzt sicherlich ein Stück weit mehr was tun, und damit werden wir als europäische oder deutsche Landwirtschaft Wettbewerbsnachteile haben. Und auch bei uns verändern sich ja Dinge, neue Schädlinge, veränderte Wetterphänomene und klimatische Bedingungen, sodass auch bei uns Anpassungen von Pflanzen an diese neuen Bedingungen immer wichtiger werden. Und insofern merkt man schon hier und da, naja, die Landwirte, gerade die Innovativen und Verbände, die wollen das auch, aber sie machen es noch nicht zum sehr großen Thema, weil es eben so kritisch gesehen wird. Aber es ist schon so, dass natürlich auch die europäische oder deutsche Landwirtschaft profitieren könnte, wenn man hier eine andere Art der Regulierung hätte und mehr nutzen könnte. Und wir haben ja in Deutschland und auch in Europa haben wir hervorragende Pflanzenforschungslabore, die Grundlagenforschung machen. die ganz relevant und international wettbewerbsfähig und führend ist. Das Problem jetzt ist aber, dass wenn sie nichts im Feld testen können, dann werden sie irgendwann auch nur noch abgehobene Grundlagenforschung machen, aber nichts mehr, was für die landwirtschaftliche Praxis wirklich relevant ist. Und das findet eben anderswo in der Welt statt. Und ich hoffe, dass sich Dinge ändern. Sie werden sich nicht über Nacht ändern, aber wir haben jetzt eine Situation, dass die Europäische Kommission aufgerufen ist, bis Mitte 2023 anzuschauen, wie und an welchen Stellen, in welcher Form das Gentechnikrecht angepasst werden muss. Es wird also ein bisschen sich was tun, aber in welche Richtung genau, das ist schwer absehbar, weil da schon die politischen Gruppierungen alle Lobbyarbeit betreiben und die Ängste neu geschürt werden und insofern ja kann natürlich am Ende der politische Apparat auch nicht komplett an den gesellschaftlichen Wünschen und Einstellungen vorbei operieren.
Ist dann auch bei einer, wenn man jetzt davon ausgeht, dass sich die EU-Kommission an die Leopoldina-Empfehlungen erhält bei der Reform der Regulierung, ist dann auch wieder erwartbar, dass es dann nationale Alleingänge gibt, die sagen, okay, wir machen ein Opt-out, bei uns ist das wieder anders, so wie in Österreich? Oder ist das dann bei CRISPR-Cas sinnlos, weil das irgendwie...
Naja, ich glaube, wir müssten hin zu einer Fragestellung, wo die Zulassung im Sinne von Risiken, das macht ja schon Sinn, wenn das auf EU-Ebene stattfindet, denn die Risiken sind dann eben nicht grundsätzlich anders in einem Mitgliedsland als in einem anderen Mitgliedsland. Aber man könnte natürlich zusätzliche Kriterien einführen und sagen, naja, also wenn jetzt ein Mitgliedsland sagt, aus bestimmten sozialen Bedingungen möchte ich das nicht und lasse das deswegen in meinem Land, auf meinem Territorium nicht zu, dann fände ich es immer noch besser und ehrlicher, als wenn man jetzt versucht, alles auf die Risiken zu schieben und sagt, die einzige Möglichkeit, die ich heute habe, das nicht zuzulassen, ist, indem ich in irgendeiner Weise sage, das ist gefährlich. Und das führt natürlich dazu, dass es in der Gesellschaft auch als gefährlich wahrgenommen wird. Und deswegen fände ich diese Trennung dann schon sinnvoll, zu sagen, naja, jetzt gucken wir einmal nach den tatsächlichen Umweltgesundheitsrisiken und da kann ich dann im Einzelfall einen Haken hinter dran machen und das mache ich auf EU-Ebene, aber dann können halt soziokulturelle oder was auch immer für Faktoren auf nationaler Ebene für die Mitgliedsländer noch greifen und dann wird es auch für die Öffentlichkeit transparenter, warum es eigentlich dann in Land A oder Land B nicht zugelassen wird und anderswo schon. Und dann kriegt man vielleicht eine etwas ehrlichere Debatte, die sich nicht immer an irgendwelchen nicht vorhandenen hypothetischen Risiken festmacht. Wir sehen ja, also ganz interessant, ich meine, Großbritannien mit dem Brexit ist ja nicht mehr Teil der EU und wird sicherlich jetzt nutzt die neue Freiheit, um auch in dem Bereich CRISPR-Cas im Pflanzenbereich weiter voranzukommen, tut das. Die Schweiz, die ja nicht Mitglied der EU ist, da tut sich auch deutlich mehr als in EU-Ländern. Also insofern ist es tatsächlich das Korsett der EU, was hier zurückhält. Und wenn wir auf EU-Ebene zu einer wissenschaftsnäheren Haltung kommen würden, würde ich es akzeptabel finden, wenn einzelne Länder dann mit anderen Begründungen vielleicht ihre eigene Politik oder ihre eigenen Vorstellungen dann immer noch umsetzen können.
Also ich mache jetzt ein riesiges Thema auf, aber es fällt mir nur sehr schwer, mich zu orientieren, da gedanklich, darum würde ich es Ihnen gerne mal hinwerfen. Es ist ein Text, an dem ich auch arbeite, und zwar diese Debatte zwischen intensiver und extensiver Landwirtschaft. Wenn man sich dann diese verschiedenen Ziele anschaut, die man verfolgen kann, wie Klima, also Emissionen, Biodiversität oder auch Tierwohl, dann sind das sehr oft oder zumindest manchmal widersprüchliche Ziele. Also wenn ich jetzt sehr extensiv in den österreichischen Alpen Weidewirtschaft betreibe, dann ist das klimaintensives Fleisch, aber biodiversitätsfördernd und auch fürs Tierwohl gut. Wenn ich aber industrielle Tierhaltung mache, dann hat die oft andere ökologische Nachteile, ist aber klimatisch von Vorteil. Und jetzt frage ich mich, wenn ich mal die Landwirtschaft in 20, 30 Jahren vorstelle, in Österreich oder in Deutschland, in welche Richtung es geht. In Österreich geht viel in Richtung Extensivierung, die Biolandwirtschaft wird irgendwie immer stärker. Und ich bin da irgendwie sehr orientierungslos, wie man mit dieser Debatte intensiv versus extensiv umgehen sollte. Können Sie mir da weiterhelfen im Kopf?
Ja, man muss erstmal deutlich trennen zwischen dem, was im Bereich Tier stattfindet und dann im Bereich Pflanzenproduktion. Und wir haben ja in der im Tierbereich, die sind natürlich vernetzt, also 60% des Getreides in Europa landet im Futtertrog, weil wir eben so viel Tier produzieren und auch so viel tierische Produkte konsumieren. Und eine extensive Weidehaltung von Rindern ist für das Klima bezogen aufs Kilo Fleisch am Ende schädlicher als die intensiv gemästete Rindermast, also die intensive Rindermast, die nicht auf der Weide stattfindet. Und da gibt es jetzt tatsächlich einen Zielkonflikt, den können und müssen wir aber dadurch auflösen, dass wir einfach viel, viel weniger Fleisch essen. Und wenn wir viel, viel weniger Fleisch essen, dann macht auch nicht die Betrachtung pro Kilogramm mehr so viel Sinn, wenn wir unseren Fleischkonsum nicht nur halbieren, sondern vielleicht um den Faktor 4 verringern, dann kann man sich's auch erlauben, Tiere auf der Weide stehen zu haben. Und damit dann die Faktoren Tierwohl und zum Teil Biodiversität höher zu halten. Aber das wird nicht funktionieren, indem wir die großen Tierbestände, die wir heute haben, auf der Weide halten. Das wäre weder für Klima noch für Biodiversität gut. Und insofern ist eine Reduktion des Konsums tierischer Produkte und damit natürlich auch der Produktion tierischer Produkte, der Tierbestände ganz wichtig. Im Bereich der pflanzlichen Produktion, also erstmal wird ja eine ganze Menge Druck aus dem Kessel genommen, wenn ich nicht mehr die 60% Getreide für den Futtertrog produzieren muss. Dann habe ich ja freie Flächen, die ich verwenden kann, um andere Dinge für den direkten menschlichen Konsum anzubauen. Und aus meiner Sicht müssen wir das tun ertragreich, um halt möglichst wenig Fläche zu verbrauchen, denn der Flächenverbrauch ist ja fürs Klima und die Biodiversität besonders schädlich. Aber ertragreich heißt nicht zwangsläufig mit hohen Mengen an chemischen Inputs, weil die sind auch wiederum schädlich. Und insofern muss ich nach Wegen suchen, ertragreich anzubauen, aber mit weniger Chemie. Und dabei können mir zum einen smarte Technologien helfen, also unter anderem Gentechnik, indem ich halt nährstoffeffizientere und robustere Pflanzen habe, die mit weniger Chemie hohe Erträge bringen. Zum anderen aber auch digitale Technologien, die mir helfen, Spritzmittel und Düngemittel viel, viel gezielter und damit schonender und in geringeren Mengen einzusetzen. Und das kombiniert mit vernünftigen, vielfältigen Fruchtfolgen. Also auch gute agronomische Praxis, Innovation im Bereich Fruchtfolgen und Vielfalt und dann wird ein Schuh draus. Also wir brauchen eine ertragreiche, chemieärmere, vielfältige Pflanzenproduktion kombiniert mit viel weniger oder mit viel geringeren Tierbeständen und einem geringeren Fleischkonsum. Und dann kann die Landwirtschaft nachhaltig ertragreich sein. Ich kann also die Ziele Ernährungssicherung auch global mit den Zielen Umwelt- und Klimaschutz in Einklang bringen.
Da ist dann ein Argument, das macht der Peter Breunig, dass wir ja, oder auch das World Resources Institute, dass wir ja auch beitragen können zum globalen Klimaschutz, indem wir einerseits deutlich weniger Fleisch konsumieren, aber weil die Fleischnachfrage ja massiv steigt, global, also dadurch, dass wir in zum Beispiel Österreich oder Deutschland noch viel mehr zu Exporteuren werden von diesen Produkten, weil dann eben und ich sage jetzt nicht, dass der Herr Breunig das sagt, das ist jetzt meine Interpretation, weil dann der Druck in anderen Ländern niedriger ist, das zu produzieren. Also das wäre dann so ein wenn man sagt, also ein globaler Nachteil der Strategie, die Sie jetzt beschrieben haben, wenn weniger, weil wir im globalen Markt weniger Fleischwaren exportieren.
Naja, also insgesamt ist es sinnvoll, auf einer globalen Ebene den Fleischkonsum zu reduzieren und in Grenzen zu halten. Das trifft nicht auf jeden Standort zu. Es gibt eine ganze Reihe Länder in Afrika, wo der Fleischkonsum so niedrig ist, dass vielleicht eine moderate Erhöhung für die Ernährung auch positiv sein könnte. Aber in vielen anderen Ländern wäre das gut und wichtig, das zu reduzieren. Nur können wir ja aus Europa heraus weder den Chinesen noch den Amerikanern vorschreiben, wie viel Fleisch sie essen. Und insofern müssen wir da bei uns selber anfangen und halt hier etwas in Bewegung setzen, was hoffentlich anderswo dann auch schrittweise passiert. Aber naja, ich meine, es ist schon möglich, dass wenn wir weniger Fleisch exportieren, die Exporte dann von anderswo kommen. Also das sagen wir exportieren jetzt Schweinefleisch nach China und wenn wir das in geringerem Umfang tun, dann kommt vielleicht mehr aus USA oder aus anderen Regionen der Welt. Aber wichtig bei uns ist es ja auch nicht, dass wir anfangen, unseren tierischen Sektor kaputt zu machen und hier Verbote und Kostenexplosionen haben. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir mit dem Konsum anfangen. Wenn wir mit etwas veränderten, also mit deutlich veränderten Konsumgewohnheiten und dann auch schrittweise veränderten Auflagen im Tierbereich immer noch wettbewerbsfähig sind, dann spricht überhaupt nichts dagegen, wenn wir auch nach China etwas exportieren. Aber wir müssen natürlich gleichzeitig schauen, dass wir die wahren gesellschaftlichen Kosten der intensiven Tierhaltung auch ein Stück weit mit erfassen. Und wir haben ja in den viehintensiven Regionen Europas haben wir wahnsinnige Probleme mit Nitratüberschüssen und dergleichen mehr. Und davon müssen wir natürlich runter. Und insofern werden wir hoffentlich in den nächsten Jahrzehnten eine Welt erleben, die nicht immer weiter ihren Fleischkonsum steigert. Aber zunächst mal können wir das nur bei uns wirklich in die Wege leiten und dann hoffen, dass ähnliche Diskussionen und ähnliche Bewegungen auch anderswo schrittweise an Fahrt aufnehmen.
Herr Keim, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ja, gerne.
So, nächste Woche kommt schon der Abschluss der dritten Staffel. Ich mache eine Zusammenfassung der Erkenntnisse, die ich in den Gesprächen gewonnen habe. Lasst mich bitte sehr gerne wissen, was eure wichtigsten Learnings waren und gerne auch Kritik und auch Lob, freue ich mich auch, zur dritten Staffel von Sonne und Stahl. In der Podcast-Beschreibung habe ich euch auch noch einen Link gepostet zur Leopoldina, wo Martin ja arbeitet, also der Deutschen Nationalen Akademie der Wissenschaften, nennt man kurz Leopoldina. und die hat den Forschungsstand zur Gentechnik sehr übersichtlich zusammengefasst. Und wer sich da ein bisschen vertiefen möchte, schaut's einfach mal drauf. Link ist auch auf der Homepage sonnenstahl.at. Wir hören uns nächste Woche wieder am Donnerstag. Danke auch fürs Zuhören. Sonne und Stahl ist euer Kompass durch den Dschungel der Nachhaltigkeit. Werdet jetzt Freunde der Sonne und unterstützt den Podcast mit 6 Euro im Monat. Als Dank bekommt ihr unter anderem mein nächstes Buch über Nachhaltigkeit gratis zugeschickt, wenn es denn erscheint und geschrieben ist. Es dauert noch ein bisschen. Alle Infos dazu auf sonnenstahl.at/Freunde. Vielen, vielen Dank. Bis dann, euer Andreas.